Auf dem Weg in die Freiheit. Aus Delhi berichtet Dhammachari Vishwapani als Augenzeuge von der Welle von Massenübertritten zum Buddhismus und einem Zusammenprall von Kultur, Mentalität und Politik im Hintergrund der Ereignisse. Der Artikel wurde aus dem Dharma Live 18 vom Frühling 2002 übernommen und von Horst Gungel ins Deutsche übertragen. Udit Raj strahlte etwas Macht aus, was ein Hinweis darauf ist, dass es sich bei ihm um eine Führungspersönlichkeit handelt. Er sieht gut aus, ist charismatisch, intelligent. Aber er war auch wütend, als er mich am Tag nach meiner Ankunft in Delhi im Hotel aufsuchte. Das war am Tag vor der geplanten Massenkonversionszeremonie, bei der Tausende von Dalits, also von Leuten, die nach dem Kastensystem der Hindus als Unberührbare abqualifiziert wurden, zu Buddhisten werden sollten. Deswegen war ich in die indische Metropole gekommen. "Schnell", rief er und drängte meinen Freund Amoghabhadra und mich aus dem Hotel in ein wartendes Auto. Das Hotel gehörte der Regierung und Raj ist der Anführer der Regierungsbeschäftigten aus den unteren Kasten. Das Personal starrte ungläubig, als wir durch die Hotellobby eilten. "Er ist unser Führer", sagte mir ein Angestellter später voller Ehrfurcht. Am nächsten Tag bekam ich ein wesentlich besseres Zimmer. Ich quetschte mich mit Raj und zwei anderen Leuten auf den Rücksitz. Alle drei hatten Handys, die pausenlos klingelten. Zu den besten Zeiten ist Delhis Verkehr total verrückt. Aber wir eilten mit Tempo zwischen den Dreirädern, Fahrrädern und klapprigen Ambassador-Limousinen. Raj bellte in sein Telefon, meistens in Hindi, manchmal in Englisch. Und ich versuchte zusammenzuglauben, worum es eigentlich ging. Schließlich wandte er sich mir zu und erklärte: "Ich bin abgetaucht in den Untergrund. Gestern hat die Regierung die Übertrittszeremonie verboten, auf die wir all diese Monate hingearbeitet haben, weil sie sagt, der Übertritt so vieler Menschen würde die öffentliche Ordnung gefährden. Der Zusammenkunftsort Ramilla Ground wurde von bewaffneten Polizeieinheiten verbarrikadiert und bewacht. Außerhalb der Stadt weisen sie Busse und Sonderzüge zurück, die unsere Leute in die Stadt bringen sollen. Daher sind wir in Ambedkar Bhavan, das Hauptquartier der buddhistischen Gesellschaft Indiens, geblieben. Denn es ist gut möglich, dass sie mich zu Beginn der Zeremonie versuchen zu verhaften. Das hier ist mein einziger Ausflug von dort, um dich zu treffen." Ich fragte: "Werden die Übertrittszeremonien dennoch stattfinden?" "Ja, aber sicher, wir führen die Zeremonie in Ambedkar Bhavan durch. Und wenn das nicht möglich ist, dann auf den Straßen, in den Parks, wo auch immer. Die können uns nicht aufhalten." Kaum in Ambedkar Bhavan angekommen, war Raj umringt von Kameras und eindringlich fragenden Reportern. Er sagte ihnen: "Das ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit. Die Regierung tritt die indische Verfassung mit Füßen, weil sie schlicht Angst hat." Raj zeigte auf einen Mönch an seiner Seite. "Das hier ist Buddha Priya, der die Zeremonie leiten wird." Dann zeigte er auf mich. "Und das ist Vishwapani, der Co-Leiter der Zeremonie." Oh je, worauf hatte ich mich da nur eingelassen? Seit 6 Monaten bereits hat es rumort, irgendetwas Großes sei im Busch unter Indiens Buddhisten und dass Raj, 47 Jahre, im Zentrum stehen würde. Ich hatte einen Brief von ihm bekommen, der ankündigte, 1 Million Dalits werden zum Buddhismus übertreten. Die Zeremonie sollte am 10. Oktober 2001 in Delhi stattfinden, dem 45. Jahrestag der ersten Massenkonversionstournee unter Führung des legendären Dr. Ambedkar. Aus dieser Saat war Indiens Gemeinschaft von 8 Millionen Buddhisten entstanden. Aber sollte es jetzt eine zweite Serie von Massenübertritten geben? Ich hörte, dass Tausende, vielleicht sogar Millionen sich in den indischen Bundesstaaten Kerala, Orissa und Punjab auf den Übertritt vorbereiteten. Im Zentrum dieser Bewegung stand Delhi wo der Übertritt jetzt auf den 4. November vertagt worden war, mit Raj als Koordinator. Uns Westlern fällt es schwer, solche Massenübertritte ernst zu nehmen. Das kommt vielleicht daher, da wir im Westen mit einem individuellen Glaubensbekenntnis gleichsetzen, mit einem privaten inneren Erlebnis. In Indien spielt sich das Leben viel mehr im gesellschaftlichen Rahmen ab. Man sollte diese Übertritte daher wirklich sehr ernst nehmen. Die Position der Dalits im Hinduismus definiert sowohl deren spirituellen als auch sozialen Status. Viele Übergetretene berichten von Gefühlen, als seien sie wiedergeboren worden, in ein Leben, in dem sie der befreienden und aufbauenden Kraft der Lehren des Buddha folgen konnten. In Ambedkar Bhavan hatte ich keine Gelegenheit, Raj zu sagen, dass ich nicht in der Lage sei, eine führende Rolle in der Zeremonie zu spielen. Ich hatte schließlich ein Touristenvisum, und als Neuankömmling in Indien konnte ich es mir nicht erlauben, meine Organisation in einen Konflikt mit der indischen Regierung zu bringen. Und vor allem mussten wir ihn und seine Bewegung viel besser kennenlernen. Als ich Raj abwandte, war ich für einige Momente so etwas wie ein Star. Eine Menge Jungs baten mich um ein Autogramm und ein alter Mann fragte mich, wer denn mein Lehrer sei. Sangharakshita, erwiderte ich. Ah, Sangharakshita, sagte er, und ein breites Strahlen ergoss sich über sein tief zerfurchtes Gesicht. Sangharakshita, das ist ein großer Lehrer. Ich hörte ihn in Bombay vor langer, langer Zeit. Das war die Wurzel meiner Verbindung mit Indiens neuen Buddhisten. Sangharakshita war ein englischer Mönch, der in Indien lebte, als die ersten Massenübertritte 1956 stattfanden. Dr. Ambedkar hatte ihn mit seiner historischen Entscheidung konsultiert und als er nur 6 Wochen nach seinem Übertritt starb, war Sangharakshita einer der ganz wenigen Lehrer, die einspringen konnten, um die neue Bewegung auf Kurs zu halten. 1979 begannen Angehörige des westlichen buddhistischen Ordens, einer Gemeinschaft, die Sangharakshita nach seinem Rückkehr in den Westen gegründet hatte, Dharma-Aktivitäten in Pune, das ist in Westindien. Daraus hat sich eine ebenso substanzielle wie dynamische Bewegung mit dem Namen TBMSG entwickelt. Anmerkung von mir, sowohl TBMSG als auch der westliche buddhistische Orden heißen heute, das heißt im Jahr 2010, buddhistische Gemeinschaft Triratna. Ein Mitglied des gleichen Ordens zu sein, wie viele indische Dalits, ist eine Grundlage einer tiefen religiösen Verbindung. Daher war ich interessiert und wollte helfen, als ich von einer zweiten Welle von Massenübertritten hörte. Es gelang mir, die Medienlandschaft in Großbritannien und die Redaktion des weltweiten Senders BBC darauf aufmerksam zu machen, und ich beschloss, selbst daran teilzunehmen. Die Dalits brauchen Hilfe. Die indischen Kastenvorurteile sind ein schweres Vergehen gegen die Menschenrechte und eine Ungerechtigkeit vergleichbar mit der Apartheid. Aber das Kastensystem betrifft viel mehr Menschen als die Apartheid und wird unterstützt von religiösen Sanktionen. In den Dörfern, und dort leben noch immer die weitaus meisten Inder, müssen die Dalits in Ghettos leben und die unbeliebtesten Arbeiten ausführen. Viele Morde und Vergewaltigungen werden an Dalits begangen und werden häufig nicht geahndet, was umso stärker für den mehr gesetzlosen Norden des Landes gilt. Dennoch ist über das Kastenproblem im Westen nur wenig bekannt und selbst westliche Buddhisten sind kaum besser informiert. Das Kastenwesen fällt nach außen weniger auf als Rassismus. Und viele Inder behaupten auch, dies sei eine Sache der Vergangenheit, denn die Kastendiskriminierung sei durch die Verfassung verboten, also seit Indiens Unabhängigkeit von Großbritannien. Diese Verfassung war übrigens federführend von Dr. Ambedkar ausgearbeitet worden. Und in der Tat muss man zugestehen, dass die Dalits einige Erfolge seit der Unabhängigkeit verbuchen können. So gibt es im öffentlichen Sektor eine Quotenregelung zugunsten der Dalits und anderer benachteiligter Gruppen. Dies bedeutet ein Sprungbrett aus der Armut für talentierte oder sonst vom Glück begünstigte Dalits. Und daraus ist inzwischen so etwas wie eine Dalit-Mittelschicht entstanden. Aber Indien ändert sich. Diese Quotenregelung wird als sozialistische Eingriffe diffamiert. Und Anhänger der freien Marktwirtschaft geißeln das. Und der wiederaufkeimende Hindu-Fundamentalismus stellt eine Herausforderung für die Säkularisierung dar, die seit der Unabhängigkeit gilt. Die nationalistische Hindu-Partei BJP bildet derzeit, das war also im Jahr 2002, die indische Regierung und dahinter stehen radikal-hinduistische Gruppen wie die Vishwa Hindu Parishad, VHP. Ihr Hauptangriffsziel stellen die indischen Muslime dar, aber das Kastensystem ist auch eines ihrer Themen. Die BJP hat mit Privatisierung ehemaliger Regierungsbetriebe begonnen. Und damit fällt die Quotenregelung weg. Viele Dalits fürchten, dass ihre geringen Erfolge nunmehr wieder aufgezehrt werden. Und genau das war der Ansatzpunkt für Raj. Als Finanzbeamter gründete er 1997 eine Gewerkschaft der Dalit-Angestellten und fand bei einer Tournee die Unterstützung von Hunderttausenden. Im Jahre 2000 forderte Raj in einem Akt hilflosen Trotzes die Dalits auf, mit dem Hinduismus Schluss zu machen. Aber die Regierung zeigte sich unbeeindruckt. Er folgte damit dem Beispiel von Dr. Ambedkar, der 1935 erklärt hatte: Ich wurde als Hindu geboren, denn ich hatte keine Wahl. Aber ich werde nicht als Hindu sterben, denn jetzt habe ich die Wahl. Soweit das Zitat von Dr. Ambedkar. Die Entscheidung zugunsten des Buddhismus als Alternative zum Hinduismus ist zurückzuführen auf Dr. Ambedkar, dessen Ansehen und Einfluss unter den Dalits selbst 45 Jahre nach seinem Tod überhaupt nicht überschätzt werden kann. Buddhisten von außerhalb Indiens fragen häufig, ob der Buddhismus der ambedkarschen Prägung wirklich eine politische Dimension hat. Aber diese Frage ist falsch gestellt. In Indien ist es praktisch unmöglich, Politik und Religion voneinander zu trennen. Denn die Religion prägt das Selbstverständnis der Menschen. Allerdings ist es gerechtfertigt zu fragen, ob die Dalits tatsächlich den Buddhismus wählen oder ob sie nur aus dem Hinduismus fliehen, denn es ist unklar, was nach dem Übertritt erfolgt. Dr. Ambedkar forderte einst seine Anhänger auf, die neue Religion zu praktizieren, die ihnen Würde und Selbstbewusstsein versprach und somit ein wirkliches Gegenmittel zu einer der schlimmsten Folgen des Kastensystems war, nämlich dass die Dalits die Ansichten der Brahmanen über inferiore Rolle annahmen, solange sie im Hinduismus gefangen sind. Die Dalits bekamen nur wenig Hilfe von den Buddhisten außerhalb Indiens. Einzig die TBMSG bemühte sich, seriöse, wirksame Dharma-Arbeit im großen Maßstab zu machen und dies, soweit ich es beurteilen kann, mit gutem Erfolg. Ansonsten aber fehlt es an Unterstützung. Als ich Raj eine Woche nach der Zeremonie darauf ansprach, beklagte er sich bitter über seinen Irrtum. Weißt du, wir hatten 200 Briefe an führende Buddhisten in aller Welt versandt und haben genau 2 Antworten bekommen. Eine davon war meine. Die Tibeter, die andere bekannte buddhistische Gemeinschaft Indiens, kann sich nicht einmischen, denn sie hat Flüchtlingsstatus. Und der Dalai Lama fordert die Menschen auf, der Religion treu zu bleiben, die sie bei ihrer Geburt hatten. Raj andererseits schlägt auch Misstrauen von anderen Dalit-Führern entgegen, die befürchten, dass er politische Macht erreichen will, indem er die Kampagne Dr. Ambedkars kopiert. Und die einzige wirkliche Unterstützung für Raj kam von den Führern der 24 Millionen indischen Christen, die sich mit den Dalits solidarisch erklärten. Wobei die internationalen christlichen Medien durchaus ihren Einfluss in die Waagschale warfen, die Ereignisse des 4. November zu würdigen. Allerdings ist diese christliche Unterstützung nicht ganz ohne Eigennutz. Da der Buddhismus eine indische Religion ist, kann er nicht aus der nationalistischen Ecke angegriffen werden, während Kirchen von Hindu-Extremisten angegriffen werden und deren missionarische Arbeit behindert wird. Daher geben, im Gegenzug für die Unterstützung der Christen, Dalit-Führer ihrer Sympathie Ausdruck, wenn Dalits Christen werden. Wir sind allein, sagte Raj zu mir. Und wir werden so lange allein bleiben, wie wir müssen. Aber Rajs christliche Verbindungen wurden zu einer Waffe in den Händen seiner Feinde. In den Tagen vor der Konversion, als sich die Hindu-Nationalisten darum bemühten, dies zu verhindern, führte die rechtsradikale VHP aus, es gäbe eine Verschwörung westlicher christlicher Organisationen unter dem Deckmantel des Buddhismus. Und auf einer Webseite wurden Freiwillige gesucht, um dies zu vereiteln. Raj dementierte aufs Heftigste und forderte den Präsidenten auf, die verfassungsmäßige Rechte der Religionsfreiheit zu garantieren und die Kampagne zu schützen. Angesichts der steigenden Gefahr von Gewalttaten verbot nunmehr die Polizeiführung von Delhi die Kampagne. De facto wurde der Ausnahmezustand über die betroffenen Bundesstaaten verhängt und die Dalits daran gehindert, nach Delhi zu reisen. Raj beschwerte sich, 350.000 Menschen sei die Teilnahme verweigert worden. Teilweise mit Gewalt, teilweise mit dem Hinweis, die Veranstaltung sei abgesagt. Raj erklärte, wenn, wie die Polizei fürchtet, Gewalt ausbrechen wird, so liegt das am Versagen der Regierung. Wenn die Polizei das Feuer öffnet, werden wir wohl im Kugelhagel dastehen. Das war's also, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich nahm an den Veranstaltungen des 4. November teil, noch immer unsicher, was mich erwartete. Ich wurde begleitet von zahlreichen weiteren Ordensmitgliedern, die mich einhellig aufforderten, nicht auf dem Podium zu erscheinen. Also hielt ich mich im Hintergrund, selbst als die Ansage durch den Lautsprecher kam, Herr Vishwapani, bitte aufs Podium. Meine Ordensbrüder bildeten eine Phalanx, um mich zu verbergen. Es war ein ätzender Moment. Es wurde Geschichte geschrieben und ich versteckte mich. Aber das lag an Kommunikationsstörungen und an dem Chaos um uns herum. Ich hatte keine Wahl. Ambedkar Bhavan war nun überfüllt mit Tausenden von Menschen, die Slogans riefen, ihre Fäuste in den Himmel reckten. Was war Ambedkars letzter Wunsch? Übersetzte Amogabhatra die Sprechchöre. Dass wir den Buddhismus annehmen, schallte die Antwort. Die Atmosphäre war weit mehr politisch als religiös. Außerhalb des Geländes verbarrikadierte sich khaki gekleidete Polizei und sperrte die Zugänge an. Dies richtete sich nicht nach außen, um Störungen zu verhindern, sondern nach innen gegen die Buddhisten. Die Times of India berichtete von 50.000 Teilnehmern, die BBC von 60.000 und der Fernsehkanal ESPN sprach von 100.000. Ich halte diese Zahlen für schwer überprüfbar. Aber wenn man diese zu den Zurückgewiesenen zählt, konnte Raj behaupten, die magische Zahl von 1 Million erreicht zu haben. Es ist schwer zu sagen, was die Zeremonie für die bedeutete, die daran teilnahmen. Viele waren bereits Buddhisten, andere waren einzig aus politischen Gründen gekommen. Ein Mann hat mir erzählt, er habe zwar mitgemacht, aber er sei noch Hindu. Natürlich, sagt er, ich liebe diese Götter. Er fügte hinzu, dass er das Ereignis nicht für einen Übertritt halte. Das ist doch nur eine Diksha. Er verwendete das Wort, das ich immer mit Übertritt und Konversion übersetzt höre, doch für ihn bedeutet es lediglich eine Zeremonie. Bei dem Ereignis selbst sprach Buddha Briya die Zufluchten und Vorsätze, mit denen man sich zum Pfad des Buddhismus bekennt, und Raj und die anderen wiederholten sie. Raj erhielt eine Tonsur und war umringt von seiner Familie. Dann leitet er die Masse an, die 22 Vorsätze zu rezitieren, die Dr. Ambedkar bei seinem Übertritt gesprochen hatte. Diese richten sich eindeutig gegen den Hinduismus. Zum Beispiel: Wir erkennen Brahma, Vishnu und Shiva nicht an, noch werden wir ihnen dienen, auch nicht anderen Hindu-Göttern. Noch werden wir uns wegen irgendwelcher religiösen Riten an die Brahmanen wenden. Wir glauben fest daran, dass nur der Buddhismus die Wahrheit ist und werden deshalb ein Leben im Einklang mit den Lehren des Buddha führen. Es ist schwer, in den Übertritten etwas anderes zu sehen als Politik. Das sehen sowohl die Hindus als auch die Dalits so. Raj hat lange seine ganze Energie da reingesetzt, diese Übertritte vorzubereiten. Aber ich frage mich, ob er sich auch überlegt hat, wie diese Leute ihre neue Religion praktizieren sollen. In den TBMSG-Zentren sah ich allerdings, dass dies wirklich substanziell geleistet werden kann. Ich hielt mich eine Woche lang im Haus von Shantisil auf, ein alter Mann, der in der Tradition meines Ordens ordiniert worden war. Ich war nie in der Schule, aber ich habe Gesänge gelernt, sagte er. Als Buddhist sang ich buddhistische Gesänge, aber ich verstand nicht deren Bedeutung. Als ich mit unserer Bewegung zusammentraf, fühlte ich mich dann wie neugeboren. Ich bin in viele Städte und Dörfer gereist und habe den Menschen buddhistische Gesänge vorgesungen, denn ich wusste, dass ich auch die Handlungen vollziehe, die darin besungen werden. Und ich forderte die anderen auf, es mir gleich zu tun. Der Gesang ist mein Weg, den Dharma mitzuteilen. In vielen Geschichten von Dalit sieht man, dass der Buddhismus die Hoffnung vermittelt, der Hölle Kaste zu entfliehen. Das ist ein starker Grund und daraus erwächst die Möglichkeit, enorme Kräfte freizusetzen. Hinter den Ereignissen, deren Zeuge ich in Indien war, verbergen sich tektonische Risse. Die rigide Einteilung in Kasten ist sicher ein Weg, wenn auch ein ungerechter. Eine traditionell organisierte Gesellschaft so zu organisieren, dass die Leute ihre gesellschaftliche Stellung nicht hinterfragen. Doch die moderne Gesellschaft hat auch hier Einzug gefunden. Gebildete Dalits, und Ambedkar war mit seinem Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften exemplarisch für diese, sehen, dass sie dieses System nicht mehr akzeptieren müssen. Hinduismus, so müssen sie feststellen, hat in 200 Millionen Dalits nur eine untergeordnete Stellung und Schmähung gebracht. Neben den Dalits gab es aber weitere 500 Millionen Hindus von niedriger Kaste, die auch gute Gründe haben, sich vom Hinduismus abzuwenden. Und wenn man das zusammennimmt, dann gibt es ein ungeheures Potenzial für eine religiöse Neuordnung in Indien. Und das ist erst der Anfang, hat Raj zu mir gesagt. Dutzende von Millionen werden Buddhisten, hunderte von Millionen. Die Hindus haben Angst, weil sie die Macht verlieren werden. Das ist der Grund, warum sie unsere Übertritte zu verhindern versuchen. War das jetzt pure Rhetorik? Eine Prophezeiung? Verblendung oder eine Vision? Und wird diese neue Bewegung mehr buddhistisch sein als nur dem Namen nach? Kann die Aufsplitterung verhindert werden, die den buddhistischen Anhänger Dr. Ambedkars vor zwei Generationen widerfuhr? Ich weiß es nicht. Aber an diesem Tag in Delhi habe ich gefühlt, wie sich die Erdplatten unter meinen Füßen bewegten.